Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute ein bisschen krank. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Wir werden sehen. Ich will mit euch heute ein Kapitel der Bibel betrachten. Und zwar passend zur Kindergeschichte Johannes 13. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. Johannes 13. Das Kapitel beginnt mit dem Vers 1, mit der Aussage, dass Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Das Kapitel beginnt damit und hat so im Hinterkopf schon die Passion, also schon Golgatha im Blick. Im ganzen Kapitel 13 geht es um das, was Jesus tun würde, um Jesu Kreuzigung. Das hat Jesus schon im Kopf. Er weiß, jetzt ist seine Zeit, jetzt geht's los. Und dann kommt diese Fußwaschung. Und wir praktizieren das ja auch immer. Bei uns ist das immer Teil des Abendmahls. Aber ganz oft ist es bei uns irgendwie so eine Demutsübung. Wir sind alle so demütig, so wie Jesus, deshalb knien wir uns hin und waschen uns die Füße. Aber es ist so viel, viel mehr als das. Es ist so viel mehr als eine Demutsübung. Diese Fußwaschung, das, was Jesus da tut, ist ein Symbol für Jesu Opferbereitschaft, für Jesu Tod am Kreuz. Ich habe das schon gesagt, dieses ganze Kapitel steht in der Vorbereitung auf Golgatha. Jesus hat es im Kopf, er weiß, Golgatha kommt, ich werde sterben für meine Jünger, für die Menschheit. Und in diesem Sinne ist auch die Fußwaschung zu verstehen. Es ist eine Vorschau auf das, was geschehen wird. Die Fußwaschung ist ein weiteres Symbol dafür, so wie das Abendmahl auch. So wie Brot und Wein ein Symbol für Jesu Tod sind, ist auch die Fußwaschung ein Symbol dafür. Und Petrus wehrt sich ja dann dagegen. Er sagt, nein, Jesus, du sollst nicht mir die Füße waschen. Ich bin dein Schüler, ich müsste dir die Füße waschen. Aber Jesus antwortet, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und somit wäre er verloren. Denn auch hier denkt Jesus an Golgatha. Wenn du mir nicht erlaubst, dir die Füße zu waschen, wenn du also mir nicht erlaubst, für dich zu sterben, dann hast du keinen Anteil an mir, dann gehörst du nicht zu mir. Und damit bist du verloren. Die Fußwaschung steht für Jesu Tod am Kreuz. Er erniedrigt sich und er, der Meister, der König der Könige, wird zum Diener und wäscht seinen Jüngern die Füße. Es deutet hin auf das, was er am Kreuz tut. Er, der König der Könige, stirbt für die Menschheit. Und wenn wir einander die Füße waschen, dann verkündigen wir das. Dann verkündigen wir Jesu Tod am Kreuz. Dann verkündigen wir Evangelium. Wenn ich jemandem die Füße wasche, dann zeige ich ihm, was Jesus für ihn getan hat. Es ist nicht nur, dass ich versuche, demütig zu sein, sondern dass ich sage, guck, das, was ich tue, das ist das, was Jesus für dich getan hat. Um die Fußwaschung zu verstehen, müssen wir auf das Kreuz schauen. Wenn wir nicht auf das Kreuz schauen, sind wir bei uns und bei unserer Demutsübung. Dann sind wir dabei, wie toll und heilig wir sind. Aber darum geht es nicht. Es geht ums Kreuz, auch bei der Fußwaschung. Die Fußwaschung ist ein Symbol für Jesu unvergleichliche Liebe für uns. Er ist für jeden von uns gestorben, auch für die Geringsten unter uns. Und ich habe bewusst den Kindern die Füße gewaschen. Nicht, weil ich denke, dass sie die Geringsten sind, aber um das zu zeigen. Für jeden von uns. Egal, ob er es versteht oder noch nicht versteht. Jesus ist für jeden von uns gestorben. Und er hat damit uns den Weg zu Gott freigemacht. Es ist diese reine Gnade, durch die wir errettet werden. Und wir alle brauchen diese Gnade Jesu. Wir können uns nicht selbst erretten, so viel wir tun. Wenn wir immer wieder versuchen, etwas selbst zu tun, sind wir wieder bei uns. Dann sind wir wieder dabei, selbst heilig zu sein, selbst etwas zu tun, selbst demütig zu sein. Aber wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Wir brauchen das Kreuz. Bei manchen ist es vielleicht sichtbarer, dass sie Gottes Gnade brauchen. Vielleicht sieht man irgendwas, was sie offensichtlich falsch gemacht haben. Und bei manchen ist es verborgener. Aber alle brauchen wir die Erlösung Jesu. So wie ein Kind seinen Papa braucht. Ohne Jesu Erlösung können wir nicht vor Gott bestehen. Aber Jesus ist gestorben für jeden Einzelnen von uns. Und er erlöst uns alle und zeigt uns damit, wie sehr er uns liebt. Er stirbt auch für die, die wir sagen, ach, ich brauche dich nicht, Jesus. Auch für die ist er gestorben. Er zeigt damit, er liebt uns alle so sehr, dass er bis in den Tod geht. Und diese Liebe Jesu sollte unser Maßstab sein. Wenn wir im Kapitel 13 in Johannes ein bisschen weiter schauen, auf Vers 34, dort heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. An sich ist das ja nicht neu. Wir kennen das ja, wir sollen einander lieben, so wie wir uns selbst lieben. Aber da ist das Neue. Es heißt hier nicht mehr, liebt den anderen so, wie ihr euch selbst liebt, sondern liebt den anderen so, wie ich euch geliebt habe. Nicht unsere Liebe zu uns selbst ist der Maßstab, sondern die Liebe Jesu zu uns ist der Maßstab. Und er liebt uns alle. Er ist für uns alle gestorben. Es gibt keine Ausnahme. Und wir müssen auch nicht es irgendwie schaffen, aus uns selbst heraus zu lieben. Wir müssen nicht uns lieben, weil wir uns so toll finden. Wir werden immer irgendwas finden, wo wir sagen, oh, das nervt vielleicht ein bisschen. Oder oh, irgendeinen Menschen, wo wir sagen, oh, den zu lieben fällt mir wirklich, wirklich schwer. Aber wir müssen ihn nicht lieben, weil wir ihn so toll finden, sondern weil Jesus ihn liebt. Und ich glaube, wir können Gott auch darum bitten, dass er uns diese Liebe schenkt. Als ich in Australien war, da habe ich so ein Praktikum gemacht. Und wir waren ungefähr 40 Leute, die dieses Praktikum zusammen gemacht haben. Und wir haben das Jahr ziemlich intensiv zusammen Zeit verbracht. Und da war ein Mädchen dabei, die ich unglaublich nervig fand. Also wirklich, sie kam halt irgendwie immer an und wollte mir irgendwas erzählen oder irgendwas, wo ich dachte, ach, sei mal ruhig, geh irgendwo anders hin. Sie hat mich unglaublich genervt. Und ich habe das gemerkt, dass ich so wenig Liebe für sie empfinde und habe dann darum gebetet. Eine Zeit lang habe ich immer wieder gesagt, Gott, bitte gib mir Liebe für sie. Sie nervt mich, bitte gib mir Liebe für sie. Und ich kann gar nicht genau sagen, wann er es gemacht hat. Aber irgendwann ich glaube, es war bei so einer Konferenz, bin ich mit ihr rumgelaufen und habe festgestellt, inzwischen ist sie eine meiner besten Freundinnen. Ich weiß nicht, wann sich das geändert hat, aber wir haben wirklich viel dann zusammen gemacht. Und ich hatte sie unglaublich lieb. Warum auch immer. Ich glaube, dass Gott uns diese Liebe schenken kann, weil er sie hat, weil er uns alle liebt, jeden Einzelnen. Egal wie komisch ich jemanden finde, Gott liebt ihn und Gott kann mir diese Liebe auch geben. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, dass wir einander lieben sollen. Nahezu jedes Buch im Neuen Testament enthält so eine Aufforderung zur Liebe. Ich habe mal in der Bibel ein bisschen durchgeblättert, wie viele Texte ich finden konnte. Und nur in meinem schnellen Blättern habe ich 37 Texte gefunden, die davon reden, dass wir einander lieben sollen, dass wir nicht richten sollen. Das ist nur in den Briefen, wohlgemerkt. In den Briefen, 37 Stellen. Es gibt nur 3 kleine Briefe, in denen das nicht erwähnt wird. Das sind sehr kurze Briefe, sehr spezielle Briefe auf eine ganz bestimmte Situation hingeschrieben. Und dazu kommen natürlich noch Verse in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, die ich mir nicht so genau angeschaut habe. Ich hatte überlegt, euch diese 37 Verse mal so zu nennen, so zack, 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 einen nach dem anderen, aber ich dachte, damit langweile ich euch vielleicht. Aber es sind unglaublich viele, glaubt mir, fast in jedem Buch der Bibel steht, liebt einander. Und doch neigen wir unglaublich schnell dazu, uns gegenseitig zu richten, zu verurteilen. Anstatt uns einfach bedingungslos anzunehmen, so wie der andere ist. So wie Jesus uns bedingungslos annimmt. Ich will euch ein Beispiel dafür geben, wie schnell es uns passiert, dass wir richten, ohne es zu wollen. Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber wer von euch hat sich innerlich oder laut heute darüber aufgeregt, dass ich so schlampig gekleidet bin als Pastorin? Dass ich hier in Jogginghose und Pulli rumrenne, obwohl ich die Pastorin bin und ein gutes Beispiel sein sollte. Wir richten das, was wir sehen. Wir richten die Klamotten, die jemand trägt, den Gang, den jemand hat. Wir richten, wenn Ehen scheitern oder Menschen unverheiratet zusammenziehen. Wir richten, wenn jemand Schmuck trägt oder die falsche Denomination gewählt hat. Wir richten, wenn sich jemand vegan ernährt oder wenn sich jemand nicht vegan ernährt. Wir richten, wenn jemand ausländisch aussieht oder eine andere Religion hat. Auch dafür ein Beispiel. An Ostern habe ich eine Freundin mit hierher gebracht. Sie ist eine Türkin und man sieht es ja auch an. Dunkle Haare, ein bisschen dunklere Haut. Und sie hat mir hinterher gesagt, dass sie sich ziemlich unwohl gefühlt hat. Sie hatte das Gefühl, dass sie angeschaut wird und nicht so angenommen wird, weil sie ausländisch aussieht. Ich glaube, sie hatte auch eine Kette an mit diesem islamischen Halbmond, dass man sofort sehen kann, sie ist Moslem. Und keiner hat sie angesprochen, selbst als ich auf der Toilette war und sie ganz alleine dort saß. Und ich erzähle das nicht, um euch an den Pranger zu stellen. Selbst dass ich das erzähle, könnte man, wenn man will, so auslegen, dass ich euch dafür richte, dass ihr sie nicht angesprochen habt. Darum geht's mir nicht. Ich will euch einfach zeigen, wie schnell und wie leicht es uns passiert, dass wir richten, dass wir jemanden verurteilen und dass wir das so wollen, dass uns das bewusst ist. Aber wer sind wir, dass wir Leute richten oder lieblos behandeln, die doch Jesus liebt und für die er doch gestorben ist? Wir wissen nie, was dahinter steckt. Wir können nicht in die Person hineinsehen und den Grund erfahren, warum sie so handelt. Wir wissen nicht, warum sich jemand so verhält, wie er es tut. Wir wissen nicht, was jemand erlebt hat und was im Hinterkopf mitschwingt. Wir wissen nicht, was der Grund ist. Wir wissen nicht, was darunter liegt. Die Bibel fordert uns dazu auf, nicht zu richten, sondern bedingungslos zu lieben. Bedingungslos. Kein, wenn du dich richtig anziehst, kein, wenn du dich richtig verhältst, kein, wenn du alle Regeln beachtest. Kein, weil du so toll bist. Bedingungslos. Vielleicht ist das einzige weil Jesus dich liebt. Wir sollen einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und er ist für uns gestorben, obwohl wir uns so oft von Gott abwenden. Und ich finde, dass so Abendmahl und der Philadelphia-Tag, der ja heute ist, unglaublich gut zusammenpassen. Beim Abendmahl, sowohl im Brot und Wein als auch in der Fußwaschung, erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir erinnern uns an seine unvergleichliche Liebe, seine bedingungslose Liebe zu uns. Und der Philadelphia-Tag, der heute ist, der erinnert uns daran, dass wir einander lieben sollen. Dass wir einander bedingungslos annehmen sollen. Aber ohne das Abendmahl, ohne Jesu Tat am Kreuz, können wir uns nicht lieben. Wir schaffen es nicht aus uns selbst heraus, diese Liebe einander entgegenzubringen. Aber wenn wir Jesu Liebe als Maßstab nehmen, dann können wir das leben. Weil wir wissen, dass Jesus uns liebt, trotz unserer Fehler. Deshalb können wir auch den anderen lieben, trotz seiner Fehler. Johannes 13, Vers 35, ein Vers weiter. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der genau das gelebt wird. Eine Gemeinde, in der jeder, der hier reinläuft, einfach angenommen wird. Egal, ob er Jogging-Sachen anhat, ob er türkisch aussieht, ob er ein Mann mit einem Ehemann reinläuft. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der einfach jeder angenommen wird, so wie er ist. Stellt euch vor, wie es euch gehen würde. Wenn ihr einen Ort hättet, wo ihr reinkommt und wisst genau, es ist total egal, was für einen Tag ihr habt, ob ihr gerade irgendwelche Scheiße gebaut habt, Mist gebaut habt. Stellt euch vor, wie schön das wäre. Ihr kommt hier rein und ihr wisst, hier ist zu Hause. Hier werde ich geliebt, hier werde ich einfach angenommen. Und es ist total egal. Ich kann hier auch vorkommen und erzählen, Leute, mir geht's echt schlecht, weil mir das und das passiert ist. Weil ich das und das gemacht habe. Und ihr wisst genau, ihr werdet hier nicht gerichtet, ihr werdet hier nicht verurteilt. Ihr wisst genau, hier wird euch die Liebe entgegengebracht, die Jesus uns allen entgegenbringt. Stellt euch so eine Gemeinde vor. Könnte das unsere Vision einer Gemeinde sein? Könnte das unser Traum von Gemeinde sein? Jeder einzelne von uns hier setzt einen Stein für diese Gemeinde. Jeder einzelne hier kann anfangen, das genau so zu leben. Es ist egal, ob die anderen das machen. Aber du kannst anfangen, die anderen anzunehmen, ohne zu richten. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer. Das passiert mir auch ständig wieder, dass ich mich dabei ertappe, dass ich denke, oh, das ist aber jetzt komisch. Aber wir können uns immer wieder daran erinnern. Es ist egal, ob ich es komisch finde. Jesus liebt ihn. Und deshalb liebe ich ihn auch. Und ich will euch dazu herausfordern, ein Stein in dieser Vision zu sein und anzufangen, Liebe zu üben. Bedingungslos, ohne Vorurteile. Amen.
Amen.